HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Ehlert und Mariella Milkova. Opfer ohne Stimme, wie wir unsere Kinder vor Gewalt schützen. So heißt das Thema, mit dem wir uns in dieser Woche intensiv beschäftigen, hier in HR Info. Und nur deswegen hat er auch eingewilligt, uns ein Interview zu geben. Michael Caputo, Kriminalhauptkommissar in Frankfurt. Ein Mann, der normalerweise nicht in der Öffentlichkeit vorkommt. Seit 12 Jahren ermittelt er in Fällen von Kindesmisshandlungen. Für ihn geht es bei seiner Arbeit, wie er es ausdrückt, um Gefahrenabwehr und darum, eine Misshandlung auch gerichtsfest nachzuweisen, damit die Täter bestraft und Kinder in Sicherheit gebracht werden können. Wir wollen von ihm wissen, wie arbeitet er, welche Fälle von Kindesmisshandlungen landen auf seinem Tisch und bekommt er genügend Unterstützung? Michael Caputo jetzt in HR Info das Interview.
Sie sind ja Kriminalhauptkommissar. Wir haben Sie im Präsidium besucht in Frankfurt. Dieser riesige Bau, K13, 5. Stock. Und meiner Kollegin Mariella und mir ist aufgefallen, da sieht es gar nicht aus wie bei der Polizei. Es gibt sogar einen Raum, der erinnerte uns eher an den Besprechungsraum eines Kinderpsychologen. Warum ist das so?
Es sieht nicht aus wie bei Polizei, ja. Das hat damit zu tun, dass wir zum einen natürlich eine zivile Truppe sind. Ja. Wir arbeiten so, wie Sie mich jetzt sehen, so sitze ich auch auf der Arbeit. So lernen uns auch die Leute kennen. Und so
das
sieht
heißt,
man uns
Sie haben keine Uniform
keine an. Uniform
man an. Würde Sie jetzt nicht sofort als Hauptkommissar
Nein.
erkennen.
Nein, soll man ja auch nicht unbedingt. Ne? Also wenn es nötig ist, gehen wir uns natürlich als Polizei zu erkennen. Aber gerade wenn wir jetzt vom Kinderschutz auch reden und zum Beispiel in Kindergärten unterwegs sind, Kinderheimen, Schulen, ist es auch nötig, dass wir zivil auftreten. Ne? Also wir wollen jetzt auch nicht da mit Uniform auftauchen. Warum ist das so bei uns? Ja, Sie haben es gerade gesagt, wir haben einen Besprechungsraum. Der ist auch kindgerecht eingerichtet. Wir haben sehr viel mit Kindern zu tun. Die gehen bei uns zu Vernehmungszwecken oder was auch immer bei uns auch ein und aus. Und die sollen sich wohlfühlen. Ja? Deswegen haben wir es ein bisschen auch kindlich eingerichtet.
Welcher Fall von Kindesmisshandlung hat Sie denn zuletzt beschäftigt?
Es ist jetzt schwierig für mich, einen konkreten Fall zu nennen, ehrlich gesagt. Wir haben so viele Fälle und mit vielen unterschiedlichen Facetten.
Aber irgendetwas, das Ihnen besonders unter die Haut gegangen ist?
Wir haben auch den ein oder anderen schwerwiegenderen Fall tatsächlich, wo wir mal auch mal schlucken müssen und sagen, okay, das Kind wurde arg misshandelt, ja, oder schwerst misshandelt, was dann auch sehr intensive Ermittlungen nach sich zieht, ja, umfassend. Aber da haben wir zum Beispiel den Fall gehabt, ja, das war auch sehr arbeitsintensiv, der liegt schon einen Moment zurück, dass wir ein, ich glaube, 4 Monate altes Kind, meine ich, hatten. Das hat die Mutter entzogen. Das heißt, wir hatten in diesem Fall eine alkoholkranke Mutter, die einfach nicht in der Lage war, dieses Kind zu pflegen. Ja? Einfach objektiv auch nicht zu pflegen. Das Jugendamt wollte das Kind in Obhut nehmen. Das ist gescheitert, weil die Mutter schlicht und ergreifend einfach geflohen ist, samt Kind und weg war. Wir konnten nicht ermitteln, wo sie ist. Sie war dann einfach weg. Und wenn sie dann nicht viele Ansatzpunkte haben und auch die Verwandtschaft und die Bekannten nicht mitmachen, das heißt, das auch decken, wird sehr schwierig. Wir haben es aber auch geschafft, das Kind zurückzubekommen aufgrund der Fahndungsmaßnahmen. Das hatte sich auch Wochen hingezogen. Ja.
Aber das gehört auf jeden Fall auch zu Ihrem Bereich.
Ja, natürlich. Das ist Gefahrenabwehr, nennen wir das.
Kommen wir mal zurück auf den krassen Fall von Kindesmisshandlungen, an den Sie eben dachten, den Sie uns jetzt nicht ganz offenlegen können. Aber wie gehen Sie dann eigentlich vor, wenn Sie zum Beispiel dann zu der Familie gehen? Haben Sie eine Schusswaffe dabei? Sind Sie vorbereitet auf die Akte der Familie? Was ist der Weg, den Sie nehmen?
Also wenn wir von einer Kindesmisshandlung erfahren, ist der erste Schritt natürlich erstmal die büromäßige Abklärung. Wir gucken, ist die Familie bekannt? Ja? Wir nehmen da auch natürlich Kontakt auf zu den anderen Ämtern und Instituten, die vielleicht Kenntnis haben könnten. Wenn wir dorthin fahren natürlich, wir wollen den Tatort auch gerne sehen. Ja, Sie haben gefragt, ob ich eine Waffe dabei habe. Ja, aber die trage ich schon verdeckt, das kriegt gar keiner mit. Und wenn wir dann vor Ort fahren, je nachdem, wen wir antreffen, beginnt die Arbeit im Prinzip ganz simpel mit Gesprächen. Also wir ermitteln, wir vernehmen, nennt sich das dann. Also wir hören jeden an, der irgendwie damit was zu tun hatte. Nachbarn, direkte Verwandte, Bekannte, die hören wir uns alle an. Ja, also dass wir ein Bild bekommen. Der Idealfall wäre natürlich, wenn wir mit dem Kind selbst auch sprechen könnten, wenn das irgendwie möglich ist. Ja, dass wir das Kind auch vernehmen. Das hat genauso ein Recht, gehört zu werden. Das ist aber immer die größte Hürde, auch rechtlich. Am Tatort selbst, also wenn wir eine Wohnung zum Beispiel, die dokumentieren wir. Also wir gucken uns sehr genau an, wie sieht es da aus, wie sind die Umstände, kann das so passiert sein, was uns da erzählt wird.
Ne? Zum Beispiel?
Naja, sagen wir mal so ein Klassiker, das Kind ist vom Wickeltisch gefallen. Ja? Und dann landet es in der Kinderschutzambulanz zum Beispiel und dann sagen die Ärzte, aber na, die Verletzung, das passt nicht ganz, ne? Zu einem einfachen Hinfallen oder Runterfallen von dem Wickeltisch. Na, da fahren wir halt vor Ort.
Die rufen Sie dann an?
Kann passieren. Mhm. Es kann auch über andere Wege. Das kann sein, dass eben ein Nachbar das mitbekommen hat oder ein naher Verwandter sagt, Polizei, guck doch mal bitte, was da los ist. Und dann dokumentieren wir zum Beispiel diesen Wickeltisch, die Wohnung. Und wenn wir schon mal da sind, gehen wir auch ein Stück weiter. Wir gucken, ist diese Wohnung kindgerecht? Ne?
Nach welchen Hinweisen gucken Sie da? Also machen Sie auch mal einen Kühlschrank auf?
Zum Beispiel, ja. Wir gucken, ist Nahrung da für ein Kind? Ja? Mhm. Ist ein Kinderzimmer da? Ist ein Bett da? Ja? Wir haben Fälle, da haben die Kinder auf Matratzenlagern geschlafen in irgendwelchen Zimmern. Ist Kinderspielzeug da? Ist das Kind schulpflichtig? Ist ein Tisch da? Ja? Kann ein Kind überhaupt seine Hausaufgaben hier machen? Das sind alles so Sachen, die gucken wir uns dann sehr genau an. Wir dokumentieren sie natürlich auch. Ja? Wir fotografieren das, um es aber auch weiterzugeben. Ja? Zum Beispiel, wenn wir sagen, hier ist es eine Wohnung, die ist völlig kindungerecht. Also es geht nicht. Da wohnen vielleicht 3 Kinder drin auf einem Zimmer oder 2 Zimmern. Das stimmt irgendwie nicht. Dann geben wir das weiter ans Jugendamt zum Beispiel, dass sie auch ihre Maßnahmen treffen können.
In welchen Milieus spielen sich solche Fälle ab? Kann man das sagen?
Das können Sie nicht eingrenzen. Also ich bin so lange dabei und das geht durch alle Schichten. Da sind wir nicht jetzt bei den Sozialfällen, sondern das geht hoch in alle Ebenen. Ja, dass Sie da, also ich denke mal nicht, dass Sie jetzt kindungerechte Wohnungen haben. Wo Geld ist, kann man sich natürlich auch einen bestimmten Wohnraum leisten. Das ist klar. Aber wenn es um reine Kindesmisshandlung geht, das passiert überall.
Also es ist nicht jedes Mal so, dass Sie gleich beim Reinkommen in die Wohnung an den Colaflecken festkleben und das Badezimmer schon riechen können?
Nein. Die Fälle haben wir auch tatsächlich, aber das haben wir Gott sei Dank nicht jeden Tag.
Also die schicke Villa haben Sie durchaus auch schon gecheckt?
Ja, sicher. Alles gibt es, ja.
Sie haben uns ja erzählt, manche Kinder stehen sogar bei Ihnen vorm Präsidium. Das werden jetzt nicht die 4 Monate alten sein, sondern ältere. Was sind das für Fälle?
Wir haben es tatsächlich jetzt vermehrt gehabt in den letzten 1-2 Jahren, dass auch Kinder, und wir reden jetzt in einem Alter von 11, 12 zum Beispiel, die schon recht selbstständig dann sind, tatsächlich zu uns kommen, vor die Tür klopfen am Präsidium oder am Revier und sagen, ich möchte nicht mehr nach Hause. Meine Eltern schlagen mich oder meine Mutter schlägt mich. Und dann werden die dann direkt zu uns gebracht, ins Kommissariat. Und dann hören wir uns eben mal an, was da los ist. Und dann leiten wir von da aus die Maßnahmen ein. Das sind Fälle, dass dann Kinder schildern, dass sie zum einen vielleicht regelmäßig geschlagen werden, eventuell auch Verletzungen vorweisen können. Meistens gibt es irgendein Ereignis, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass sie dann kommen. Ne? Dass sie sagen, das war heute Morgen wieder so, dass wir uns angeschrien haben. Die hat mir das Handy weggenommen, meine Mutter, und hat mir dann noch eine gegeben. Und dann, ja, und dann platzt das und dann kommen die eben. Dann wollen sie das eben loswerden.
Das ist aber dann sehr, sehr mutig, weil normalerweise ist es ja so, dass Kinder ihre Eltern lieben und auch zu Hause bleiben wollen. Also dann diesen Schritt zu machen, auf sie zuzukommen, das finde ich wahnsinnig tapfer.
Das ist so, ja. Der Druck muss so hoch sein, dass man tatsächlich zur Polizei geht und seine eigene Familie anzeigt. Ich meine, man muss aber dann erstmal untersuchen, wie war diese momentane Situation, was hat dazu geführt, dass das Kind zur Polizei ist oder was hat dazu geführt, dass das Kind erstmal in Obhut genommen werden wollte oder musste. Und später dann muss man gucken, was ist deiner Familie falsch gelaufen, wie kann man das auch wieder vielleicht mit Hilfen oder weiß nicht, was das Jugendamt für Maßnahmen hatte, mit einem Hilfeplan entsprechend das Kind wieder zurückführen. Ja? Das ist aber dann auch nicht Sache der Polizei. Ja?
Haben denn Sie und Ihr Team da auch eine psychologische Schulung für absolviert? Also sind Sie darauf auch richtig vorbereitet oder gehen Sie tatsächlich rein ermittlerisch auch ran?
Also eine psychologische Vorbereitung oder irgendeine Ausbildung haben wir nicht. Wir gehen tatsächlich zum einen ermittelnd ran, dann mit unserer Erfahrung, mit dem Menschenverstand. Ja? Das ist so, das sind unsere Werkzeuge. Wenn wir mit Kindern sprechen, wenn wir dort anfangen, mit Leuten zu reden, da sind wir nicht speziell drauf geschult. Nein. Das macht dann nach und nach die Erfahrung.
Sie haben uns auch den Raum gezeigt, wo früher mal Gegenüberstellungen stattfanden, wie im Tatort. Gibt es gar nicht mehr, haben wir dabei erfahren. Und das haben Sie auch ganz toll kindgerecht eingerichtet. Sind sogar selber zu IKEA gefahren. Warum zeichnen Sie dort alles per Video auf? Warum ist das so wichtig?
Das ist zum einen verpflichtend geworden in der Strafprozessordnung. Das heißt, wenn wir Kinder als Opfer haben, sollen die möglichst per Video vernommen werden. Was ist der Sinn dahinter? Wir müssen es dann in der Regel nur einmal machen. Ja? Das heißt, wenn das auf Video festgehalten wird, diese Vernehmung, diese Vernehmungssituation auch, das Verhalten des Kindes, kann das später in eine Gerichtsverhandlung eingebracht werden. Und das verhindert, dass das Kind wieder neu aussagen müsste. Deswegen machen wir das als Standard immer per Video. Sofern möglich. Wenn das Kind nicht will, machen wir es nicht. Ja? Alles auf Freiwilligkeit.
Das kann einen ja ganz schön mitnehmen. Sie persönlich sind ja mehr oder weniger zufällig in diesem Kommissariat gelandet. Haben Sie es bereut?
Nie. Also ich bin vor 12 Jahren dort mehr oder weniger zufällig reingeraten und habe es nie bereut, dort gearbeitet zu haben oder bereue es auch nicht, dort zu arbeiten. und fühle mich dort sehr wohl. Aber das tun auch alle, die dort arbeiten, muss man ganz klar sagen. Wer dort arbeitet, will dorthin, in das Kommissariat 13, weil das ist so speziell und teilweise so belastend, da muss man einfach auch der Typ für sein.
Wie geht man damit um untereinander?
Naja, sie haben uns ja zum Teil kennengelernt. Wir sind ein sehr familiärer Haufen auch, verstehen uns untereinander. Wir sitzen oft zusammen und wenn es mal doch einen etwas härteren Fall gab, dann reden wir einfach. Dann sitzen wir in unserem Räumchen und dann wird sich auch mal ausgetauscht und das hilft, ja.
Sie haben uns auch erzählt, dass Sie möglichst Dinge, die Sie bei der Arbeit erleben, nicht mit nach Hause nehmen. Sie sind aber jetzt nun mal Vater von zwei Kindern. Ich denke mal, Sie sitzen hin und wieder mit denen auf dem Spielplatz oder haben das früher gemacht. Wenn Sie sich da umgucken, sehen Sie da durch das, was Sie in Ihrer Arbeit tagtäglich erleben, überall potenzielle Täter rumlaufen? Wie ist das?
Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe sicher einen anderen Blick auf Menschen durch die Arbeit, ganz klar. Weil wir halt auch viel mit Menschen zu tun haben, quasi ständig. Sowohl mit Opfern als auch Tätern. Aber ich bin jetzt nicht paranoid, dass ich auf Spielplätzen oder Schulhöfen rumstehe und genau gucke, welcher Mann beobachtet vielleicht zu lange irgendein Kind. Ganz im Gegenteil. Ich bin da sehr entspannt, weil ich eben auch die Fälle kenne, die wir bearbeiten. Und ich so vom Stadtbild auch weiß, dass nicht überall eine Gefahr lauert für Kinder hier in Frankfurt. Ganz im Gegenteil. Da bin ich sehr entspannt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich durchaus irgendjemanden Verdächtiges oder was Verdächtiges wahrnehme, scheue ich mich auch nicht, da die Person anzusprechen.
Was könnte das sein, was Verdächtiges?
Naja, wenn Sie Personen haben, die tatsächlich Kinder beobachten und selber keine Kinder haben und das über einen längeren Zeitraum geschieht, was ja auch was ganz Klassisches ist, was durch Bürger auch ständig gemeldet wird, dann kann ich schon mal hingehen und nachfragen, was er hier auf dem Schulhof verloren hat, wo ich weiß, dass er keine eigenen Kinder hat und dort ein Ortsfremder ist. Da scheue ich mich nicht vor.
Ein Kommissar immer im Dienst. Sie hören HR Info, das Interview mit Michael Caputo, Kriminalhauptkommissar im Frankfurter Kommissariat 13, Ermittlungsgruppenleiter in Sachen Kindesmisshandlung.
Herr Caputo, das hier ist unsere HR Info Interviewbox. Sie lachen schon, weil wir haben Sie ein bisschen darauf vorbereitet. Sie kennen die auch schon aus anderen Interviews. Ich reich mal rüber.
Ich bin gespannt.
Was ist das denn? Können Sie mal sagen, was Sie da gefunden haben?
Ein Kinderbuch. Als Michel den Kopf in die Suppenschüssel steckte.
Ganz berühmtes Kinderbuch von Astrid Lindgren.
Ja.
Was könnte Ihnen das sagen?
Filme kenne ich zumindest noch aus meiner Kindheit.
Worauf könnten wir Sie bringen wollen damit? Sollen wir es mal auflösen? Michel wird ja immer in den Schuppen gesperrt, ne?
Ja.
Wenn er was angestellt hat. Und schnitzt da jede Menge Holzmännchen. Mhm. Die Geschichte spielt so ungefähr vor 100 Jahren. Wäre das aus heutiger Sicht, was die Eltern mit ihm machen, schon Kindesmisshandlung? Ein Kind über mehrere Stunden lang wegsperren?
Absolut, ja. In der heutigen Zeit, echt? Ja, natürlich. Also wenn Sie das genauso auf dieses Buch münzen und ein Kind in den Schuppen gesperrt werden würde, ohne Essen, Licht und Wasser, und das über mehrere Stunden, wäre das eine Freiheitsberaubung zum Nachteil des Kindes und eine Kindesmisshandlung.
Und dagegen können Sie dann vorgehen?
Ja, natürlich. Natürlich muss man hinterfragen, unter welchen Umständen ist das passiert. War das eine einmalige Sache? Was hat denjenigen bewogen, dass er das Kind eingesperrt hat? Ich meine, ich muss Ihnen ehrlich sagen, so einen Fall hatte ich noch nicht mal. Also, dass jemand noch ein Kind in den dunklen Raum gesperrt hat, also das ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Wir haben es hin und wieder, wenn wir darauf eingehen wollen, dass zum Beispiel ein Fall im Kindergarten, erinnere ich mich, da hat eine Erzieherin, weil ein Kind besonders laut war und nicht zu beruhigen war, das Kind weggesperrt in den eigenen Raum. War jetzt nicht ganz zu ermitteln, wie lange, ob das jetzt wirklich eine Stunde waren oder 3 oder 10 Minuten. Letztendlich hat es das Kind aber hat es Spuren hinterlassen. Also wollte dann nicht mehr in diesen Kindergarten gehen, weil den das so traumatisiert hat anscheinend. Und dann haben wir das als Kindesmisshandlung auch verfolgt. Ja. Deswegen ist mir dieser Fall noch in Erinnerung geblieben.
Sie haben gesagt, Sie sind ja selbst Vater von zwei Kindern. Ja. Gucken Sie die Filme, Michel-Filme mit denen? Haben Sie die mit denen auch geguckt? Oder war das Ihre Jugend?
Das war mehr meine Jugend. Ich erinnere mich noch, ich habe die damals mit meinen Eltern geguckt, tatsächlich, diese Filme, ja.
Aber daran kann man ja sehen, wie sich dieses Thema im Lauf der Zeit verändert hat, wie das auch gesellschaftlich angesehen wird. Also was gehört denn alles zu diesem Bereich Kindesmisshandlung heute? Das wissen ja viele gar nicht.
Ich denke, das, was Sie ansprechen, ist richtig, dass sich einfach die gesellschaftliche Sicht darauf verändert hat, dass Leute viel schneller wie früher auch zum Hörer greifen, die Polizei rufen. Das beginnt damit, wenn zum Beispiel auf der Straße ein Bürger beobachtet, wie eine Mutter einem Kind einen Klaps auf den Hintern gibt oder eine Ohrfeige als erzieherische Maßnahme. Es ist natürlich verkehrt. Ja. In Deutschland gilt die gewaltfreie Erziehung. Aber die Hürde, das anzuzeigen, die ist ganz gering. Ich denke, das war früher anders. Also wenn ich überlege, wie ich groß geworden bin, da war das noch gang und gäbe, dass man auch mal mit einem Schlag erzogen wurde. Ja. Und ich kenne genug Kollegen oder auch andere in meinem Alter, da war das normal. Ja. Und da ist keiner zur Polizei deswegen.
Es gibt aber, ja, auch heute noch den Spruch, ein Klaps hat noch niemandem geschadet.
Den Spruch gibt es ja, tatsächlich.
Wie sehen Sie das?
Also ich sage auch, gewaltfreie Erziehung, das A und O. Und wir erleben ja die Fälle, dass, sage ich jetzt mal, von dem kleinsten Klaps bis hin zu schwersten Misshandlungen alles bei uns landet. Natürlich muss man es auch unterschiedlich beurteilen. Also man muss auch da gucken, was hat denn dazu geführt? Ja? War das jetzt eine Mutter oder ein Vater, der einfach in einer überforderten Situation oder die in einer Situation jetzt war, wo es einfach keinen Ausweg mal die Fälle haben und sagt, ich habe halt einfach mal zugeschlagen, ich konnte mir nicht mehr anders helfen. Die Fälle werden jetzt auch strafrechtlich dann nicht zu einer Anklage führen. Ja? Aber nichtsdestotrotz, sie landen bei uns. Und wenn wir jetzt in den Bereich auch von Kindergärten oder Schulen gehen, auch da kommt vieles zu uns. Ja? Wenn innerhalb vielleicht mal ein Erzieher ein Kind grob anpackt. Ja? Und auch da forschen wir eben auch nach. Also wir gucken da schon drauf. Wir sind da hinterher.
H-Info hat ja dieser Woche massiv recherchiert in dem Bereich Kindesmisshandlung. Und wir haben uns immer gefragt, was führt dazu? Sie haben eben schon mal angesprochen, aus Überforderung, im Stress, ein Kind ist eben schwierig zu handeln. Mhm. Was sonst gibt es an Ursachen, die Ihnen im Zuge Ihrer Ermittlungsarbeit begegnen, jetzt mal außer dem klassischen Sadismus?
Ja, also die Überforderung ist das eine. Das andere kann sein, dass es durchaus auch Väter, Mütter gibt, die selber in ihrer Kindheit genauso erzogen wurden mit Gewalt, ja, und auch geschlagen wurden, das gang und gäbe war und das eben so weitergeben an ihre Kinder. Ja. Das muss man nicht akzeptieren, da kann man durchaus noch eingreifen. Dann gibt es durchaus auch Kulturkreise, die in Deutschland auch leben, für die ist das ganz normal, dass mit Prügel oder mit Schlägen erzogen wird. Ja, auch da greifen wir ein, auch da klären wir auch auf, dass das eben nicht so ist, ja, dass das in Deutschland verboten ist.
Herr Caputo, Sie bearbeiten ja im Grunde die Spitze des Eisberges. Wir haben 130 tote Kinder im Jahr in Deutschland infolge von Kindesmisshandlungen. Wir haben mehr als 20.000 Fälle von schwerer Misshandlung, das melden die Jugendämter, und über 130.000 Fälle nach dem sogenannten Paragraph 8a. Da geht es um das Kindeswohl, das gefährdet ist. All das ist sozusagen Ihre Arbeit. Was ist eigentlich mit der Dunkelziffer? Kriegen wir eigentlich alles mit? Wir kriegen doch fast nichts mit.
Also die Dunkelziffer ist mit Sicherheit sehr, sehr hoch. Das bekomme ich aber auch nur mit in Gesprächen und auch über andere Vorträge. Das, was bei uns ankommt, ist mit Sicherheit nur die Spitze. Ja, bin ich überzeugt von. Also was hinter verschlossenen Türen passiert, das bekommen wir nicht mit, nein.
H-Info, das Interview mit Michael Caputo, Kriminalhauptkommissar im Kommissariat 13, Ermittlungsgruppenleiter in Sachen Kindesmisshandlung. Herr Caputo, normalerweise geben Sie keine Interviews, aber wir haben es ja eben schon mal angesprochen, hr-info kümmert sich in dieser Woche besonders intensiv um das Thema Kindesmisshandlung. Opfer ohne Stimme, wie wir unsere Kinder besser vor Gewalt schützen können, heißt unsere Recherche. Und deswegen haben Sie sich bereit erklärt, über Ihre Arbeit zu sprechen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Sie machen ja eine sehr wichtige Arbeit. Unter Kinderschützern kennt man Sie, aber in der Öffentlichkeit kennt man Sie so gar nicht. Warum ist das so?
Nun, dass mich jeder kennen soll in Frankfurt, war mir so nicht bewusst.
Also in diesem speziellen Bereich.
Aber das ist Teil meiner Netzwerkarbeit. Ne? Also wenn man Kinderschutz betreibt, das geht nicht alleine. Das kann Polizei nicht alleine. Sie brauchen ein Netzwerk und sie brauchen das von den verschiedenen Institutionen und Behörden. Da brauchen Sie die Kinderschutzambulanz, die Rechtsmedizin. Sie brauchen das Jugendamt auf jeden Fall, die Familienrichter, die Staatsanwaltschaft. Ja. Das sind so viele verschiedene Institutionen, Behörden. Es ist immer schwierig, natürlich auch alle an einen Tisch zu kriegen. Wir haben alle genug Arbeit. Und deswegen bin ich bekannt, weil ich das vorangetrieben habe tatsächlich, weil mir das wichtig war, dass wir alle an einen Tisch kommen und uns überlegen, wie wir noch effektiver miteinander arbeiten. Warum ich nach außen hier nicht bekannt werde, ich möchte es nicht. Ich lege da keinen Wert drauf. Mir ist die Arbeit
aber
wichtig.
Aber dieses Thema braucht doch mehr Öffentlichkeit, oder?
Ja, aber das sollte man nicht an meiner Person festmachen, sondern das Kinderschutz geht uns alle an und sollte natürlich ein Thema sein, breit gefächert. Wir haben die eine Aufgabe ist es natürlich die Gefahrenabwehr. Das heißt, wenn Kinder in Gefahr sind, müssen wir gucken, dass das in irgendeiner Form verhindert wird. Das ist ein Schritt die akute Gefahr zu beenden. Dafür ist die Polizei da. Aber es geht ja weiter. Ja? Also selbst wenn wir im Straftatbereich ermitteln, dann ist unser Ziel, allumfassend aufzuklären, was ist passiert, was hat dazu geführt, wer ist beteiligt, wer ist auch der Täter oder die Täterin. Ja? Das ist für uns sehr wichtig. Das ist das eine. Aber es, hinterher mit dieser Familie auch zu arbeiten, also dieses Kind muss ja irgendwo hin. Ja? Es wird vielleicht in Obhut genommen. Das heißt, wir brauchen ein Kinderheim. Oder irgendwelche Eltern, die das vorübergehend aufnehmen, Pflegeeltern. Dann brauchen sie aber das Jugendamt, die sich darum kümmern, die auch dann mit der Familie arbeiten, die auch später sehen, was passiert denn jetzt mit dem Kind? Kann es rückgeführt werden in die Familie möglicherweise? Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Dann brauchen sie die Kinderschutzambulanz, wenn das Kind zum Beispiel verletzt ist. Im nächsten Schritt brauche ich die Rechtsmedizin. Ich kann ja als Polizei nicht beurteilen, diese Verletzungen, die entstanden sind, wie sind die entstanden, wie schwerwiegend sind die, was könnte dazu geführt haben, also Rechtsmedizin. Im nächsten Schritt brauche ich die Familienrichter, also wenn es zum Beispiel um einen Sorgerechtsentzug geht. Das Ganze funktioniert eben nur Hand in Hand, wenn alle mitarbeiten und alle an dem Fall gemeinsam beteiligt sind.
Und auf einer Skala von 1 bis 10, für wie wichtig halten Sie dann die Rolle der Polizei, Ihre Rolle im Kinderschutz?
Ich ganz persönlich für sehr wichtig.
Also eher 10?
Ja, muss jetzt nicht die 10 sein, aber aufgrund dessen, was wir zuliefern können. Ja? Weil wir sind nun mal diejenigen, die die Ermittlungsarbeit leisten und aufklären können.
Sie sind ja dabei auch durchaus auf die Hilfe von Nachbarn angewiesen oder Augenzeugen. Ich halte das für eine ganz schwierige Gratwanderung. Also wenn ich in der Nachbarschaft irgendwas beobachte, ab wann weiß ich, ich soll es lieber melden, ich soll lieber anrufen?
Naja, also zum einen, man sollte nicht selber tätig werden und eingreifen. Also wenn man jetzt irgendwas beobachtet, ein Kind wird geschlagen oder misshandelt oder man hört nur ein Schreien, sollte man es melden. Ja? Nicht selber gleich tätig werden, sich selber auf keinen Fall in Gefahr bringen, aber dafür gibt es die Notrufnummern, die 110. Warum nicht?
Also lieber einmal zu viel
anrufen, wenn es um Kinder, überhaupt um Kinder geht, lieber einmal öfter zum Hörer greifen.
Als Ermittlerteam bekommen Sie denn genügend Unterstützung von der Gesellschaft, von Ihren Oberen? Das ist jetzt eine schwierige Frage, aber darf man ja trotzdem mal was zu sagen?
Da, wo wir helfen, wo wir arbeiten, da kommt durchweg positive Resonanz. Und auch unser Ruf als K13 ist, glaube ich, tadellos innerhalb der Staatsanwaltschaft und auch der Richter. Also da machen wir uns keine Gedanken. Wir leisten da, glaube ich, sehr gute Arbeit.
Was würden Sie sich denn persönlich wünschen, damit Kinder besser geschützt werden? Wir machen das oft so, dass wir dann ein paar Sätze vorbereiten. Die können Sie vervollständigen. Sie lachen schon, das kennen Sie. Zum Beispiel den Satz, von anderen Ämtern oder Kinderärzten würde ich mir wünschen, dass...
Dass dort viel mehr Mut vorhanden ist, auch Dinge, die passieren, schwerwiegende Dinge ein bisschen zu melden, ja, nicht wegzuschauen. Das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass auch viel mehr gemeldet wird.
Ja, ja, tatsächlich tauchen die 20.000 Misshandlungen, die die Jugendämter melden, nicht in der Kriminalstatistik auf, da sind es viel weniger Fälle. Umso wichtiger ist es, Kinder stark zu machen. Und noch ein Satz zum Vervollständigen, Kinder macht man stark durch?
Durch Selbstvertrauen, ja, indem man sie fördert und ihnen das Gefühl gibt, dass sie selbst vieles schaffen können und ihnen dadurch mehr Selbstbewusstsein gibt.
Das andere, das Ihnen auch wichtig ist, ist die Abschreckung und Verurteilung. Wie schwierig ist es denn, Täter, die Kinder misshandeln, zu verurteilen und auch zu bestrafen?
Nun, einen Täter zu finden ist im Prinzip meist einfach, weil es sind ja in der Regel Beziehungsdelikte. Sie zu verurteilen ist schwierig, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das Problem ist, zum einen, das sind Ermittlungen, die Sie dann meistens in irgendeinem Familienbekanntenkreis tätigen. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben ein Elternpaar oder wir haben einen Elternteil, was schlägt. Wir wissen es vielleicht auch, aber wir können es nicht 100% nachweisen, weil innerhalb der Familie das gegenseitig gedeckt wird. Und im Strafrecht ist das nun mal so, wir brauchen den Verursacher und zwar zu 100%. Wir müssen wissen, wer war es. Und wenn wir das nicht zu 100% eben festlegen können, wird es passieren, dass der Fall möglicherweise deswegen eingestellt wird.
Und wenn Ihnen das doch mal gelingt, ist das für Sie persönlich eine Art Erfolgserlebnis?
Wenn ein Fall mit einer Verurteilung zum Abschluss führt, kann ich das als Erfolg ansehen. Aber das ist mir nicht so wichtig. Wichtiger ist eigentlich, dass wir, wenn wir die Fälle haben, dass wir den Sachverhalt klären. Weil ich kann beweisen, dass etwas passiert ist. Und wenn das so ist, kann ich das letztendlich auch an die weiteren Ämter geben, also ans Jugendamt bis hin zum Familienrichter. Und das wird hoffentlich auch dann zur Folge haben, dass dieses Kind eventuell auch nicht mehr in diese Familie zurück muss, ja, wenn keiner dafür gerade steht. Und das ist viel wichtiger als jetzt eine Verurteilung am Ende.
Dankeschön, Michael Caputo.
Ich danke Ihnen.
Kriminalhauptkommissar, er leitet seit 6 Jahren die Ermittlungsgruppe Gewalt gegen Kinder in Frankfurt. Opfer ohne Stimme, wie wir unsere Kinder besser vor Gewalt schützen, haben wir das Thema genannt, mit dem wir uns in dieser Woche in HR Info intensiv beschäftigen. Alle Infos dazu und den Podcast dieser Sendung finden Sie auf hrinforadio.de. Das war HR Info, das Interview mit
Stefan Ehlert
und Mariela Milkova.